Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 62. Vom Rettungsschwimmer zum Alpinmediziner. Dr. Pahls über Bergrettung und steigende Unfallzahlen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lebensretter mit der Steiger Stiftung. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast hier zu haben, Dr. Peter Pahls. Gerade aus dem Operationssaal gekommen. Da muss man direkt mal fragen, was war heute Morgen schon los?
Ja, hallo, schönen guten Morgen. Bei uns ist am Morgen immer sehr viel los, weil natürlich morgens hier im Krankenhaus die Operationssäle starten. Also ab 7.30 Uhr lassen wir dann unsere Patienten einschlafen, damit sie dann gut versorgt, ohne Schmerzen durch die Operationen kommen. Und um 7.30 Uhr ist sozusagen Primetime, weil da starten natürlich alle Operationssäle und da ist viel los. Und heute musste ich auch selber trotz Interview noch mithelfen, aber es läuft alles gut und ich freue mich hier jetzt bei Ihnen hier im Kreis zu sein. Danke für die Einladung.
Sie sind in Südtirol geboren und aufgewachsen. Von dort ist das ein naher Weg in die Berge natürlich. Aber wie sind Sie zu dem großen Thema gekommen, Alpinmedizin?
Ja, also wenn man in den Bergen aufwächst, dann muss man sagen, dann ist es ja offensichtlich, dass man nahe sozusagen auch einen mit den Bergen zu tun hat und weniger vielleicht mit dem Meer. Tatsächlich war ich aber früher als Jugendlicher Schwimmer, also Rettungsschwimmer, und hatte dann erst in einer späteren Phase, sag ich mal, ab Mitte der Teen-Jahre, also Mitte der 15er Jahre, also mit 15 plus, sozusagen die Berge entdeckt vor der Haustür, und dann ging es halt los mit Sportklettern, Alpinklettern, Klettersteige, Fernwanderungen etc., Mountainbiken. Also das liegt dann schon auf der Hand. Und ich vermute, wenn einem das Ganze gut gefällt und natürlich auch die ganzen Wintersportarten, Skifahren, Tiefschneefahren, Sprünge machen, das ganze übliche Snowboarden, Skitouren gehen, wenn man das Ganze gerne macht, dann bleibt man in so einem alpinen Setting und vielleicht entwickelt sich es dann wie bei mir auch beruflich dann in die Richtung weiter und in der Freizeit. Und wenn es einem nicht gefällt, da hatten wir auch viele Beispiele aus der Schulzeit, dann zieht es vielleicht die jungen Menschen doch mehr in die Großstädte. Auch für mich war immer sozusagen die Kombination mittelgroße Stadt und viel alpine Sportmöglichkeiten und dann auch sozusagen im beruflichen Bereich in dem Setting zu arbeiten, war das immer die erste Wahl, auch wenn Großstädte auch ihren Reiz haben natürlich.
Für diejenigen, die mit diesem Begriff Alpinmedizin nicht so vertraut sind, wir können uns vorstellen, was damit zu tun hat, aber vielleicht erklären Sie es nochmal, was diesen Bereich wirklich umfasst.
Genau, also das klassische Alpinmedizin, das ist eigentlich tatsächlich ein im deutschen Sprachgebrauch geprägter Begriff, der eigentlich, wenn man es jetzt sozusagen auch international sagen möchte, die Berg- und die Höhenmedizin sozusagen umfasst. Bergmedizin, das ist alles, was sozusagen von Kleinkind oder auch der Schwangeren über das Kleinkind, über den Erwachsenen bis hin zum alten Menschen, dann den Menschen mit diversen Krankheiten, aber auch sozusagen Gebrechlichkeiten, sage mal Gelenkabnutzung, Arthrose oder auch Gelenkersatz, also Prothesen betrifft in den Bergen. Und dann gibt es noch speziell darunter noch die Höhenmedizin. Das ist sozusagen alles, was sozusagen in großer Höhe passiert und den menschlichen Körper beeinflusst. Die Höhenanpassung, Sport oder Belastung und bei großer Höhe, aber auch Höhenkrankheit. Da gibt es dann verschiedene Unterbereiche. Das ist dann die Höhenmedizin. Und in der Zusammenfassung kann man sagen, als Alpin- und Höhenmedizin, das ist dieser Bereich, von dem wir gerade sprechen. Und ein Teilbereich davon, das kennen sicher die Zuhörer ganz gut, ist dann die Notfallmedizin, also Flugrettung, Bergrettung im alpinen Bereich, sowohl terrestrisch als auch Land, also mit sozusagen über Land bewegt, aber auch über die Flugrettung, als alpine Flugrettung am Matterhorn oder in anderen hohen Bergen hier bei uns in den Alpen. Gibt es aber natürlich weltweit.
Ja, die am Matterhorn habe ich mir besucht tatsächlich, die sind ja legendär, die Flugstaffel dort, und es war sehr beeindruckend. Wir haben drei verschiedene Gespräche dort geführt. Sicherlich ist die Rettung in den Bergen immer eine große Herausforderung, aber das hat noch eine besondere Aura da. Sie haben es eigentlich angesprochen oder du hast es angesprochen, gerade eben, was so die Herausforderungen sind, die große Höhe, natürlich auch die Unwegsamkeit des Geländes, manchmal auch die Gefahren, die eben sich durch die Bergwelt ergeben. Aber vielleicht erklärst du uns nochmal, was unterscheidet die alpine Notfallmedizin von der, ja, von dem klassischen Rettungseinsatz im urbanen Umfeld?
Ja, also man kann ja, also im alpinen Raum gibt es ja auch, oder im bergigen Gelände gibt es ja sozusagen die Bergrettung. Und die Bergrettung ist meistens terrestrisch unterwegs, aber mittlerweile sind tatsächlich über 98% der Einsätze mal im bergigen alpinen Gelände mit der Flugrettung abgedeckt. Ist natürlich auch mit der Pistenrettung, Skidos. Aber die klassische Unterscheidung, wann rückt die Bergrettung aus im Unterschied zum Rettungswagen, auch hier praktisch im ländlichen oder bergigen Gelände, ist tatsächlich die Unwegsamkeit, die du vorher angesprochen hast, Bela. Also wenn es nicht möglich ist, sozusagen mit dem Rettungswagen denn zum Unfall zu gelangen, dann kommt die Bergrettung ins Spiel oder die Flugrettung ins Spiel. Die Grenze ist oft dann auch die Erreichbarkeit des Unfallortes mit einem terrestrischen Mittel. Das kann dann auch der Jeep der Bergrettung sein. Die müssen dann zu Fuß auch hin. Und hier liegt die Grenze ungefähr bei 30 bis 45 Minuten, je nachdem, wo man ist. Also dauert es länger hinzukommen als, sagen wir mal, 45 Minuten, dann ist die Flugrettung in der Regel schneller am Berg. Dauert es kürzer, dann ist es oft besser, sozusagen, wenn man terrestrisch als Bergrettung hinfährt. Aber das zeigt dann auch schon, wieso so viele Einsätze im alpinen Raum tatsächlich mit der Flugrettung passieren, weil meistens ist der Hubschrauber in diesem unwegsamen Gelände einfach schneller.
Welche Gefahren drohen im alpinen Bereich besonders? Und gibt es irgendwelche Überraschungen, was wir jetzt nicht vermuten würden?
Ja, also je nachdem, also die Gefahren sind sicher andere als wie im urbanen Raum. Du hast es ja vorher angesprochen, wie unterscheidet sich der urbane Raum vom alpinen Raum? Da kann man sagen, im alpinen Raum haben wir ganz viel internistische Ansätze, also Einsätze. Internistische Einsätze bedeutet dort, wo praktisch, oder neurologisch, also dort, wo praktisch innere Organe, neurologisch praktisch das Gehirn oder innere Organe, Herz, Lunge, Blutdruck oder auch andere Sachen, Kolik zum Beispiel, also ich habe Schmerzen im Bauch, ich kann es nicht aushalten, ich brauche jetzt Hilfe, betroffen sind, während zum Beispiel im alpinen Raum hat man eine viel höhere Rate von Unfällen, also Knochenbrüche, Verrenkungen, sozusagen Gelenke, die nicht mehr in Achse stehen. Genau, dann kommen auch noch spezielle Faktoren hinzu, die praktisch wirklich nur im alpinen Raum vorkommen, wie zum Beispiel der Lawineneinsatz. Das ist ganz was Typisches. Kälte im Winter, auch Hitzeunfälle. Also ganz viel Sport, Freizeitunfälle, die im alpinen Raum passieren, die man im urbanen Raum in dieser Menge nicht hat. Also das ist das eine. Also viele Sport-Alpinunsätze, viele junge Menschen und viel Verletzungen. Das zeichnet den alpinen Raum aus. Und gewisse spezielle Einsätze, wie zum Beispiel eben Lawineneinsätze gibt es praktisch nur, zum Glück nur mehr im alpinen Raum. Also Lawineneinsätze in der Stadt oder in Dörfern im alpinen Raum ist aufgrund der Lawineverbauung zum Glück nicht mehr gegeben. Zumindest bei uns in den westlichen Staaten der Welt.
Peter, normalerweise würde man denken, klar, im Winter, da sind die Einsätze vielleicht häufiger, weil die Leute gehen alle Skifahren. Viele, ich gehörte lange Zeit auch dazu, gehen eine Woche im Jahr Skifahren. Gerade wir, die eigentlich aus dem Norden kommen, jetzt wohne ich in München, fahre halt häufiger. Und dann fährt man halt so, weil man nur diese eine Woche hat und lässt es krachen. Und dann irgendwann liegt man da und hat sich was gebrochen oder gezerrt oder sonst irgendwas, wenn es nicht so gut läuft. Aber ich hatte diesen Sommer den Eindruck, dass ich unglaublich viele Nachrichten wahrgenommen habe, dass Menschen in den Bergen, Österreich, auch in den deutschen Bergen, vom Weg abgekommen sind, gefallen sind, gestürzt sind, auch zu Tode gekommen sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur eine persönliche Wahrnehmung war, aber hast du auch den Eindruck, dass es im Sommer mehr wurde jetzt?
Man kann das Ganze sicher auch mit Zahlen gut belegen. Es gibt ja in Österreich wie auch in Bayern ein Kuratorium für alpine Sicherheit, bei dem ich auch eben mitarbeite, eben Funktion des Präsidenten auch. Möglicherweise ist das auch der Hintergrund für dieses Gespräch. Und da kann man schon die Zahlen des österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit heranziehen. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Jahr, Bela, auf deine Frage, erstmals seit 10 Jahren der Trend an Toten leider wieder ansteigt. Also wir haben grundsätzlich so circa 280 Tote pro Jahr, 270, 280 Tote pro Jahr in den österreichischen Bergen. Und dieses Jahr waren es wirklich tatsächlich knapp 300. Also es war tatsächlich ein Anstieg zu sehen, was man schon seit Jahren auch sehen. Ich kann mich jetzt besonders an die österreichischen Daten sozusagen erhalten, weil wir da eine sehr gute Datenauswertung haben. Die Bayern, die werden jetzt auch ihre Daten publizieren, aber die sind halt jetzt noch nicht sozusagen publiziert. Deswegen, wie gesagt, halte ich mich jetzt vor allem an die österreichischen Daten. Was man schon seit Jahren sehen ist, dass, und das ist eigentlich mit Covid ist das gekommen, tatsächlich, dass dieser Outdoor-Trend, Menschen sind mehr in den Bergen unterwegs, nochmal verstärkt wurde und die Zahl von Einsätzen im alpinen Gelände, sprich in den Bergen, zugenommen hat. Wie gesagt, die Toten gingen über Jahre zurück und man muss ja sagen, die Toten in den Bergen sind ja leider nicht 80-, 90-jährige, schwer kranke Menschen, wie es halt häufig im urbanen Bereich ist, sondern es sind ja meistens junge oder mittelaltrige, die einen plötzlichen Herztod erleiden, stolpern, stürzen, abstürzen und versterben, sondern das sind ja wirklich, in der, wie gesagt, jüngere Menschen, also die mitten im Leben stehen, kann man sagen, gesund sind, sonst wären sie ja nicht in den Bergen. Und wie gesagt, also die Zahl der Unfälle nimmt zu, die Zahl auch der Blockierungen. Blockierungen bedeutet so viel wie Menschen kommen nicht mehr weiter, rufen um Hilfe, weil es Nacht oder dunkel ist oder sie sind erschöpft. Zum Glück rufen sie um Hilfe, aber kann man auch sagen, vielleicht haben sie es auch überfordert, ihre Tour zu schwer geplant und sich unterschätzt. Und auch die Zahl der Verletzten nimmt tatsächlich zu. Und dann gibt es noch gewisse Trendsportarten, aber das können wir sicher noch sprechen, die in den letzten Jahren auch sehr zugenommen haben und auch dazu geführt haben, dass die Unfallzahlen hochgehen.
Nämlich?
Ja, also ein Klassiker ist natürlich das E-Biken. Das ist explodiert tatsächlich. Also hier sind die Zahlen, also wir führen E-Bikes erst das zweite Jahr jetzt separat in unserem Unfallregister. Also tatsächlich hat halt die Zahl der Unfälle im Mountainbike-Bereich in den letzten 10 Jahren das Sechsfache zugenommen. Ja. Und E-Bikes, die sind tatsächlich ja erst seit 5 bis 8 Jahren größer am Markt. Die haben jetzt zum Teil schon die klassischen Mountainbike-Unfälle überholt. Und interessanterweise ist es halt so, dass viele Menschen tatsächlich beim Hochfahren sterben und gar nicht beim Runterfahren, was man erwarten würde, also auf ersten Blick. Und das hat damit zu tun, dass Menschen einfach beim Hochfahren mit oder ohne E-Bike sich überlasten und durch die Überlastung dann es zu einem Herzinfarkt kommt, der dann tödlich enden kann leider. Und beim Runterfahren ist es halt so, dass halt Menschen zu schnell sind und dann sozusagen einen tödlichen Unfall praktisch erleiden. Genau, das, wie gesagt, das sind so, jetzt sind es jetzt so mein Groben, die Punkte. Hauptunfallsport oder sozusagen Hauptbereich ist nach wie vor das Wandern im Sommer. Das machen am meisten, da gibt es auch die meisten Todesfälle, ist aber grundsätzlich ein sehr gesunder Sport. Und im Winter ist es natürlich das Skifahren, also Kollisionen mit anderen oder Kollisionen mit wie du gesagt hast, mit Bäumen oder über die Piste rausfahren. Oft gibt es ja nur den weißen Strich. Und man ist zu schnell unterwegs auf den eisigen Pisten. Klimawandel ist ja auch ein großes Thema. Das sind so die Hauptunfalltreiber.
Spannend. Gerade beim Wandern hatte ich dieses Jahr den Eindruck, als hätte es unglaublich viele Abstürze gegeben von Leuten, die irgendwo waren. Und was du sagst, dass nicht mehr weiterkommen, auch da erinnere ich einige Meldungen. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganzen YouTube-Dinger und LinkedIn-Sachen sicher selbst, wenn ich da jemanden sehe wie Kai Pflaume oder so, der da am Klettersteig unterwegs ist, da denke ich, Mensch, Klettersteig ist doch eigentlich super, fährst mal hin. Und nicht jeder macht sich dann Gedanken darüber, wie schwer ist dieser Klettersteig, in den man geht und dann hängen sie da fest oder kommen nicht mehr weiter. Und all das sind ja Auswirkungen. Vielleicht hast du auch eine Theorie, ob soziale Netzwerke da diesen Trend verstärken?
Ja, also ich habe natürlich Meinung jetzt rein, wenn man jetzt das wieder auf die Fakten zurückbiegt, sagen wir als Naturwissenschaftler, Mediziner, dann kann man sagen, wir haben jetzt noch keine klare Auswertung Richtung Social Media, was wir aber schon sehen tatsächlich. Und es wird dann natürlich auch in den Medien natürlich auch nochmal mehr gepusht. Zwei Sachen. Erstens gewisse Spots, ob das jetzt der Königssee in Berchtesgaden ist auf der bayerischen Seite oder der Baxer Wildsee zum Beispiel in Südtirol oder gewisse andere Aussichtspunkte. Auch ein Gumpen. Gumpen ist so viel wie ein Wasserbassin, das sich im Fels gebildet hat durch das Wasser, das praktisch ausgespült wurde über die Jahrtausende. Wenn da sozusagen solche Spots dann in Social Media, Followers etc. sehr sozusagen publik gemacht werden, dann kommen oder auch in Filmen, tatsächlich auch in Filmen vorkommen, dann kommen da mittlerweile zum Teil in den Bergen so viele Leute, und das ist sicher auch das, was du in den Medien gesehen hast, dass man da wirklich zum Teil ein Drehkreuz drinnen hat, wo die Leute nur mehr sozusagen hintereinander durchgehen dürfen, wo stundenlang angestanden wird auf der Seiße Alb im Südtirol, wo es dann auch Rufe gibt nach Begrenzung der Touristen. Also der Begriff Overtourism ist ganz groß. Ja. Natürlich kommt es dann auch bei manchen sehr exponierten Positionen tatsächlich zu Todesfällen, weil halt manche eben, gerade wenn ich diesen Gumpen erwähne, also diese ausgespülte Wasserbassin im Fels, wo sich dann einer leider vor 2 Jahren so weit raus gelehnt hatte, um ein extra schönes Selfie zu machen, dass er dann natürlich abgestürzt ist. Also das sind natürlich die Ausnahmen, die uns aber sehr bekannt sind. Tatsächlich ist es aber so, dass es oft sehr viel einfacher ist, dass einfach Menschen gerne in den Bergen unterwegs sind. Natürlich mit der höheren Frequenz ist auch das Risiko von mehr Unfällen natürlich höher. Und es sind natürlich in der Summe mehr Leute unterwegs, die weniger Erfahrung haben. Und somit ist natürlich auch die Zahl von eben verirren, blockiert sein, umknicksen etc., nicht mehr weiterkommen, größer. Und was wir schon sehen, das ist wieder mit Zahlen gut belegt, diese kleinen Unfälle oder auch keine Unfälle, wo man eben Menschen abholt, bevor was passiert, bevor sie in Lebensgefahr sind, die haben massiv zugenommen. Hingegen andere Touren, interessant auch, Bela, die jetzt wirklich sehr anspruchsvoll sind, sag einmal, alpine Klettertouren, ja, also wo man wirklich Felswand 500.000 Meter durchsteigt oder über Gletscher drüber geht etc., Fels, Gletscher gemisst, also so Mixtouren, Höhentouren spricht man da, Höhenbergsteigtouren, die sind gleich niedrig oder tendenziell sogar zurückgehend. Wieso? Weil auch der Klimawandel hier das Gelände zum Teil gerade am Gletscher so verändert, dass die Menschen auch gar nicht mehr so viel dort unterwegs sind, beziehungsweise die Gruppe, die im Fels lange Touren, hunderte von Meter durchklettert, die ist einfach ausgesucht und klein. Und wenn man jetzt auch wieder zum Beispiel, was nimmt jetzt zu im alpinen Raum, da muss man auch sagen, zum Teil verlegen sich die Sportarten in den urbanen Raum. Also Bergsport passiert im urbanen Raum. Wenn man zum Beispiel das Klettern in Sporthallen hernimmt, Bouldern, Klettern ohne Seil, das kennst du und wahrscheinlich auch viele Zuhörer, boomt. Es gibt jetzt keine Zahlen, aber mein Eindruck ist, nachdem ich selber schon sehr viel unterwegs bin, im urbanen, aber auch im alpinen Bereich, mittlerweile klettern viel Menschen indoor am Plastik als Menschen am Felsklettern. Das ist doch eigentlich ein bisschen so, wenn man sagen möchte, absurd, aber auf der anderen Seite auch nachvollziehbar, weil sich die Sportart Bouldern zum Beispiel klettern, also Bouldern bedeutet so viel wie Boulder ist der Felsblock, Bouldern also klettern in Absprunghöhe ohne Seil, das bietet sich einfach in Kletterhallen, sprich alten Fabrikshallen, alten Industriegebäuden oder auch in neuen Hallen einfach so gut an. Also das ist mittlerweile komplett im urbanen Raum angekommen. Das ist großartig auf der einen Seite, aber wie gesagt, vom Wissenschaftlichen total nicht im Fokus. Man hat da zu wenig Daten, außer dass es boomt. Das kann man mit Sicherheit sagen.
Du sprichst ja, wenn du über die Berge sprichst, ja auch oft über das extreme Umfeld, Extreme Environment. Wenn du das siehst, wie bereitet man tatsächlich, jetzt nicht für eine extreme Klettertour, aber schon, wenn man in die Berge geht, von der Skisaison oder auch wenn man jetzt klettern will auf einem relativ normalen Niveau, trotzdem sagst du ja auch, ist eine Veränderung, gerade für diejenigen, die nicht ständig in den Bergen unterwegs sind. Wie bereitet man Körper und vielleicht auch den Geist am besten vor, sodass es eben nicht zu solchen Überforderungsmomenten kommt? Kann mich erinnern, weil du sagst es, erst vor kurzem habe ich so eine Meldung gelesen, es waren jetzt Frauen, soll nicht stigmatisieren, aber hatten auch bei einer solchen Bergbegehung, war keine richtige Bergtour, auch ein Panikmoment, eine Panikattacke und haben dann auch reagiert, haben dann Hilfe gerufen, die wurden auch gerettet, aber die konnten nicht mehr vor und auch nicht mehr zurück. Aber wie bereitet man sich am besten vor darauf, ja?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn das die Menschen berücksichtigen würden, würden natürlich deutlich weniger passieren. Man muss sich da immer auch selber bei der Nase nehmen, damit man auch selbst diesen hehren Zielen und Vorgaben dann gerecht wird. Das muss man auch sagen. Aber wie bereitet man sich tatsächlich vor? Also der Punkt ist, erstens, man muss sich selbst kennen. Man muss mal wissen, was kann ich selbst in meinem Körper leisten? Was kann ich auch mental leisten? Siehe zum Beispiel Höhe, Exposition. dann kenne dein Material. Ja, also mit neuen Schuhen, mit neuer Ausrüstung, irgendeine ganz lange Tour zu machen, eine anspruchsvolle, ist nicht gut. Also da fängt sozusagen für diese beiden Punkte sich selbst kennen, sein Material kennen, bietet sich an, kürzere Touren natürlich einmal zu gehen, die weniger exponiert sind. Dann auch ein wichtiger Punkt, wenn man gemeinsam unterwegs ist, kenne deine Partner und passe die Tour immer an den an, der der Schwächste ist in der Gruppe. Ja, leider ist es so, und das hast du sicher und viele Hörer auch aus ihrem privaten Umfeld mitbekommen, man will dann dem Neuen irgendwas Schönes zeigen und eine ganz tolle, längere Tour zeigen und der ist komplett überfordert. Ja. Und tatsächlich ist man, und das ist eben auch wieder, kenne deine Partner und passe deine Tour deinen Partnern an. Die Tour, also man ist nur so schnell in der Gruppe unterwegs, wie der langsamste unterwegs ist. Das ist auch ein Punkt. Ja. Und wenn man jetzt sozusagen selbst eine Tour plant für sich, die man allein in 5 bis 6 Stunden schafft, aber dann ist jetzt jemand neuer dabei, dem man das zeigen möchte und dann dauert es plötzlich 8 Stunden oder 10 Stunden oder noch länger oder der ist dann auch erschöpft, weil er dann gar nicht mehr weiterkommt, ja, dann wird es dann schon problematisch. Ja. Und dann kommen noch so Sachen dazu wie die Tourenplanung allgemein, was brauche ich dabei, wie ist das Wetter, kenne ich die Tour, habe ich mein Topo dabei, weiß ich, wo ich gehe, kann ich navigieren. Das sind alles noch Zusatzpunkte. Ja. Also die ganzen Faktoren, sich selbst kennen, sein Material kennen, die anderen kennen, die Tourenplanung kennen, die ganze Umgebung kennen, also gerade das Wetter, das sind Grundvoraussetzungen. Und wenn das nicht gegeben ist und wie komme ich wieder zurück, gibt es Meilensteine, die ich erreichen muss? Also ich muss zur Stunde sowieso, muss ich dort sein, weil da kann ich noch absteigen. Nochmal 2-3 Kilometer weiter an diesem Grat, gibt es nochmal eine Abstiegsmöglichkeit. Da muss ich dann letztes Mal entscheiden, gehe ich jetzt weiter bis zum Schluss oder gehe ich jetzt runter? Solche Ausstiegsszenarien sollte man haben und Meilensteine für längere Touren. Nur so kann das Ganze funktionieren. Und man sieht dann schon, das ist schon recht komplex. Und wenn man da, gerade wie du gesagt hast, 2 Menschen dann unterwegs sind gemeinsam, dann kann es viele Punkte geben, wo es zu Problemen kommen kann. Und da ist halt sich gemeinsam gut kennen extrem wichtig. Und gerade diese Menschen suchen, weil Menschen verloren gegangen sind oder blockiert sind, das ist ein wiederkehrendes Thema. Das ist praktisch das Tagesbrot der meisten Bergrettungsdienste.
Und das bindet natürlich auch ungemein. Ich meine, wenn das nicht wäre, dann hätte man sicherlich auch Kapazitäten noch für was anderes dazu. Der Trupp, der sucht und jemanden findet, der blockiert ist, dem Gott sei Dank in dem Moment nichts passiert ist, hoffen wir mal, der ist ja gebunden und kann nicht irgendjemandem helfen in dem Moment, der einen etwas schwerwiegenden Einsatz hat am Berg.
Ganz richtig. Man muss sich ja vorstellen, die Menschen, die da zu Hilfe eilen, das sind ja Menschen, die sind ganz normal in ihren Alltagsgeschäften involviert. Die sind ja Freiwillige großteils, ja. Also ja. Das heißt, also es gibt nur ganz wenige Berufsbergrettungen, wie zum Beispiel die Finanzpolizei in Italien oder auch in der Schweiz ist sozusagen sind viele Bergführer dann tatsächlich beruflich als Bergretter unterwegs. Und stellen entsprechend auch zum Teil Rechnungen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Situation in Deutschland, Österreich, wie gesagt generell auch zum Beispiel in Südtirol hernimmt und in den meisten anderen europäischen Ländern, sind das Freiwillige, die laufen von der Arbeit weg, die laufen von zu Hause weg. Und gerade dieses Jahr war auch im Spiegel waren Artikel drinnen und anderen Qualitätsmedien, wo eben sozusagen leitende Bergretter aus den großen deutschsprachigen Organisationen zu Wort kamen, dass die Bergrettungseinsätze so zugenommen haben, dass es für freiwillige Organisationen und diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, fast nicht mehr stemmbar ist in manchen Gegenden. Ja. Und es herrscht dann zum Teil eine gewisse Vollkasko-Mentalität bei manchen. Man wird ja dann eh abgeholt. Ja. Bei weitem nicht bei allen, aber wenn die ganze Population so viele sind und auch nur 5% so denken, dann überwältigt das einfach das System der Privaten. Da muss man ja vorstellen, die verlangen normalerweise verlangen die auch nichts. Es gibt aber schon auch Einsätze, zum Beispiel gerade in der Flugrettung oder wenn es kompliziert ist, da werden dann auch Rechnungen gestellt. Und da bleiben die Leute dann lieber oben, als wie runterzukommen zum Teil, wo dann wenig Verständnis natürlich herrscht bei den Bergrettern, weil die sagen, na, ich will zahlen, will ich nicht. Ja, oder beziehungsweise man bekommt dann auch kein Danke. Wie gesagt, sind alles nur Ausnahmen, aber die Melange, die da dann entsteht, die ist dann zum Teil schon sehr komplex. Ja, also wie gesagt, meistens 99% plus läuft es gut, aber die Zahlen gehen hoch, die Belastung nimmt zu. Also es ist jeder aufgefordert, die Tour so zu wählen, dass möglichst nicht fremde Hilfe braucht. Ja, weil das Sicherheitsnetz ist ein freiwilliges und das kann nicht so viel leisten.
Sehr wichtiger Punkt. Wie bereitet ihr euch eigentlich vor? Ich meine, du bist ja einer der führenden Alpinmediziner, die es gibt, und da hast sicherlich auch einen großen Blick auf die Ausbildung und auf die Weiterbildung.
Ja, also die klassische Bergrettungsausbildung. Also ich möchte voraussagen, ich bin jetzt aktiv nicht mehr sozusagen selbst unterwegs, weil ich einfach meine Freizeit auch genieße in einem Vollzeitjob und mehr sozusagen als Senior Consultant im Hintergrund sehr viel nach wie vor in der Forschung tätig bin. Aber die klassische Bergrettungsausbildung, die ich auch gemacht habe, das ist eine 2-jährige Ausbildung und das ist in allen deutschsprachigen Ländern sehr ähnlich, auch standardisiert. Da gibt es sehr viel technische Ausbildung, also sozusagen das geht von der Navigation, wie bewege ich mich im Gelände. Also man muss, damit man schon einmal Bergretter wird, muss man schon einmal in der Regel einen Tourenkatalog der Wanderungen, Klettererfahrung, gewisse Touren in einem gewissen Schwierigkeitsgrad, das geht bis 11 hoch und da muss man halt schon, also bis zum 4., 5. Grad muss man sich schon bewegen können, auch Touren sozusagen Listen vorzeigen, auch für den Winter Skitourenkenntnisse vorzeigen. Nur dann kommt man in der Regel überhaupt erst in den Kreis, dass man da aufgenommen wird. Also das geht nicht von der Straße weg. Und mit diesen technischen Voraussetzungen macht man dann spezielle Ausbildungen zu Sicherungstechniken im Sommer, also am Fels, aber auch im freien Gelände, zum Beispiel steiles, absturzgefährdetes Waldgelände. Wie kann ich mich dort sichern, gerade wenn ich jemanden runterbringen muss, wenn ich den abseilen muss, Seilwinden, Flaschenzüge bewegen mit der Gebirgstrage, dann natürlich auch im Winter Umgang im Eis, also im Gletschereis, was immer weniger wird durch den Klimawandel, oder Rettung aus Gletscherspalten, dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Flugrettung. Da gibt es dann spezielle Kurse. In der Regel bei der Grundausbildung ist dann auch ein Erste-Hilfe-Kurs dabei. Das sind in der Regel dann 40 bis 80 Stunden Minimum, so im deutschen Sprachraum bei den verschiedenen Rettungsorganisationen. Und abschließend kommt dann eine technische und eine theoretische Prüfung und auch nochmal eine Erste-Hilfe-Prüfung. Das ist sozusagen, was der Bergretter macht über 2 Jahre, ja, über diverse Kurse. Also meistens Sommer-Winterkurs, Erste-Hilfe-Kurs, dann bei den Einsätzen dabei sein als Junior, als Bergsteiger, Kandidat oder Anwärter und dann nach 2 Jahren die Abschlussprüfung. Und wenn man zum Beispiel bei Ärzten schaut, ist eine andere Prüfung, die ich damals auch gemacht habe und auch lange ausgeübt habe, die Funktion, da gibt es natürlich dann auch wieder einen eigenen Alpinärztekurs, Flugrettungskurs, wo man dann auch wieder Sommer, Winter Kurse hat, auch dann im medizinischen Bereich, wie wir vorher gesagt haben, die ganzen speziellen Sachen für den alpinen Bereich, Höhenkrankheit, Lawine, Kälte, zum Beispiel lernt und auch in der Praxis dann sozusagen an verschiedenen Arbeitsstationen praktiziert, auch technisch natürlich sich auskennen muss, weil man muss ja, wenn man dann am Hubschrauber ist und rausfliegt, muss man ja dann im freien Gelände auch sozusagen mobil sein. Ja, also man kann ja nicht für andere eine Gefahr sein, sondern man muss sich irgendwie dann dem Patienten nähern können. Beziehungsweise ganz selten muss man auch sagen, in Absprache mit dem Piloten und dem Flugretter, der dabei ist, der meistens auch Bergretter ist, nein, es ist zu gefährlich. Wir können da nicht hin oder wir können da nicht zum Beispiel landen und rübergehen, sondern wir können nur am Tau bleiben oder es ist überhaupt zu gefährlich. Wir können da im Moment nichts tun, weil auch wenn wir da rausgehen, für uns Lebensgefahr besteht. Wir müssen da das Ganze anders absichern. Ob das jetzt ein Auto ist, das da im absturzgefährdeten Gelände drin ist oder Leute, die am Gletscher sind, wo noch Lawinen nachkommen könnten oder wo die liegen, noch Felsen runterkommen könnten. Das hängt dann von der Situation ab. Also es kann schon sehr schnell auch sehr gefährlich werden. Und der erste Punkt ist ja immer, Firetta, bring dich nicht zusätzlich in Gefahr.
Ich stelle mir diesen Moment sehr hart vor. Das haben mir auch die Bretter von der Ärztematte sehr, sehr klar beschrieben, dass das dann eben so ist und man sich selber nicht und das Gerät und natürlich dann auch diejenigen, die man retten will, nicht in Gefahr bringen kann. Aber wenn die Rettung schon so nah scheint und dann zu sagen, okay, hier Abbruch, möglicherweise auch, weil die Nacht einbringt und es einfach nicht mehr geht und man weiß, okay, jetzt kommt noch eine Nacht und ob das jetzt klappt oder nicht, dann ist der Effekt umso schöner, denke ich, wenn es klappt. Aber das ist ja auch eine harte Entscheidung, die man da treffen muss.
Ja, genau. Also diese Entscheidungen sind zum Glück selten, aber die gibt es. Und es gibt da schon eine Menge, also man möchte ja den Patient rausbringen, aber man muss halt wirklich aufpassen, dass man nicht in der Euphorie sich selbst gefährdet. Ja, und deswegen ganz gleich, ja, wie man sich jetzt dem Notfallort nähert, ist es halt schon wichtig, dass man gerade jetzt in der Flugrettung zum Beispiel einmal, das ist Standard, einmal um den Notfallort herumfliegt, dann auch sieht, wie da die Luft- und Windverhältnisse sind. Und erst dann sozusagen überlegt, wie man sich da dem Patienten nähert, ob man da vielleicht zum Beispiel, man kann sich ja hernehmen, also vorstellen, als Zuhörer, jetzt kann ich jetzt auf dieser Skipiste landen, wenn es abschüssig ist, geht es ja gar nicht, ja, wo sind meine Landeplätze, kann ich da zum Beispiel nur anlehnen mit dem Hubschrauber und vielleicht das Team rauslassen oder muss ich ganz woanders sozusagen erst einmal runtergehen und sozusagen alles für eine Seilwindenbergung vorbereiten, dann muss man ja sagen, je nachdem, wo man ist, zum Beispiel gerade jetzt, ich telefoniere jetzt oder wir sprechen jetzt aus Salzburg, wir in Österreich fliegen viel mit Tau, also das Tau muss man erst am Seil einhängen, also sozusagen unterm Hubschrauber einhängen, das heißt, es gibt einen Zwischenlandeplatz, wo man das Tau ranmacht, aber zum Beispiel andere, wie die Südtiroler Kollegen, die fliegen mit Winde, auch die Schweizer fliegen mit Winde, das heißt, da ist noch ein eigener vierter Mann dabei, ein Windenmann, das heißt, da kann man sich direkt an der Winde einhängen, muss man nicht erst das Tau unten dran machen, weil die Winde ist direkt drauf. Das heißt, ich hänge mich an der Winde ein, werde runtergelassen und mache meine Sachen und werde dann wieder aufgenommen. Also da gibt es sehr viele technische Aspekte, die man bedenken muss. Und auch nochmal hier gut zu verstehen, terrestrische Rettung, Bodenrettung ist oft dann sehr langsam, aber gerade für die komplexen Einsätze, wenn ich viel Technik brauche, um ein absturzgefährdetes Auto mitten in den Bäumen abzusichern, bevor ich da jetzt wen raushole, da braucht es natürlich dann die Bergrettung, weil da reicht ein Hubschrauber alleine nicht aus, um da irgendwie den Verletzten rauszubringen.
Du bist ja auch Präsident des Kuratoriums für alpine Sicherheit, großartiger Posten, da setzt du dich ein für die Weiterentwicklung dieser alpinen Sicherheit und für die Unfallprävention. Wo siehst du da Fortschritte und wo siehst du noch Lücken?
Ja, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass Prävention besser ist als die Rettung. Also insofern ist Prävention ganz was Wichtiges. Und tatsächlich wurde ich vom Notfallmediziner als junger Mediziner zum Präventionsmediziner. Also Prävention ist ganz was Wichtiges, weil wir versuchen Unfälle zu verhindern. Wir versuchen den alpinen Raum in Österreich und darüber hinaus. Ich habe ja von unserer Schwesterorganisation, dem Bayerischen Kuratorium für alpinen Sicherheit gesprochen und ähnliche Organisationen gibt es auch in Nachbarländern. Versuchen wir den Alpinen Raum sicherer zu machen. Was bedeutet es? Wir sind ja sozusagen als NGO, Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit, eigentlich sehr klein, haben praktisch 3 Angestellte, 1,5 Vollzeitäquivalente, können allein also wenig machen. Wir sind da praktisch sonst nur sozusagen freiwillig unterwegs. Aber der große Vorteil von uns als Österreichisches Kuratorium ist, wir haben alle großen Player für den alpinen Bereich an Bord. Das heißt, die alpinen Organisationen, also sprich Alpenvereine, dann gibt es andere, sozusagen je nachdem auch historisch, politisch gewachsen, eher sozusagen ja, christlich-demokratisch würde man sagen in Deutschland oder sozialdemokratisch gibt es dann die Naturfreunde oder den Alpenverein, dann gibt es die Bergrettungsdienste, Flugrettungsdienste, die Höhlenretter, den Österreichischen Skiverband und verschiedene Bundesländer, also wie ja Bundesländer auch in Deutschland, Bundesländer oder auch das Ministerium für Inneres, die uns unterstützen, plus Experten. Und gemeinsam bieten wir sozusagen, oder gemeinsam für diese Organisation bietet das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit eine Plattform, wo man sich sozusagen treffen kann und neue sozusagen Verbesserungen machen kann. Ich erwähne jetzt zum Beispiel hier die Regeln für Pistengehen. Pistengehen hat in den letzten Jahren Bela massiv geboomt.
Ja, das ist unglaublich. Ich sehe das ja auch immer, wie die dann natürlich links, rechts. Noch nicht so ganz, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es da viele gibt, die, wenn sie runterfahren, mal da reinfahren. Da frage ich mich immer, wenn ich dran vorbeifahre, weil manchmal kommt ja so eine Kurve und dann gehen die dann da lang. Da hat man Glück, wenn man da noch gerade so rumkommt. Aber ich habe es nie gesehen, tatsächlich, dass das passiert.
Ach so, ja genau, eben. Aber diese Pistenregeln, also für Skitourenregeln auf Pisten, diese Regeln, die wurden sozusagen mit dem Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit und den ganzen Partnerorganisationen gemeinsam geschaffen. Sozusagen, da haben wir das sozusagen die Plattform eben gebildet und diese konnten entwickelt werden. Die gelten schon seit über 10 Jahren. Das Gleiche gibt es auch für Langlaufen. Auch Langlaufen ist ein klassischer Sport, der die letzten Jahre massiv boomt. Im Winter massiv boomt neben den Pisten Skitouren gehen. Und auch da haben wir Regeln gemeinsam entwickelt. Und jetzt zum Beispiel sind wir gerade dabei, Regeln zu entwickeln für sozusagen für die Bewertung von Wanderwegen, Bela. Also das ist jetzt etwas, was gerade am Kommen ist, also Work in Progress kann man sagen. Du musst dir vorstellen, oder auch für die Hörer interessant, ein blauer, ein roter und ein schwarzer Weg sind in Deutschland, Österreich und in der Schweiz oder in Südtirol nicht gleich schwierig.
Das ist wie mit den Pisten. Wenn ich eine italienische schwarze fahre, ist das was anderes, als wenn ich eine in der Schweiz
fahre. Ja, genau. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein großes Problem, weil wir haben vorher von Erschöpfung, Blockierung gesprochen und Abstürzen gesprochen, die in der Regel passieren, wenn man dann erschöpft ist. Dann stürzt man ab, meistens in der zweiten Tageshälfte. Und wenn sozusagen allein in Österreich gibt es 6 verschiedene Bewertungen mit 9 Millionen Einwohnern, 6 verschiedene Wegbewertungen für Wanderwege. Ja? Also sage ich aber, der Wanderweg in Vorarlberg ist nicht der gleiche wie in Tirol oder in Salzburg. Das ist eigentlich absurd, aber das ist halt historisch so gewachsen. Ja? Und das sollte angeglichen werden, weil natürlich das weiß ein Wanderer von außen nicht. Und wir haben ja vorher gesagt, es kommen immer mehr Menschen sozusagen in den alpinen Raum mit wenig Erfahrung. Und hier ist es ganz wichtig, dass man vereinheitlicht, dass jeder weiß, ganz gleich, wo er sich bewegt, in Bayern oder auf der Tiroler Seite, nur ein paar Kilometer entfernt, dass ganz klar ist blau und rot ist eben einfach rot. Ja, das klingt zwar total banal, ist es aber in keinster Weise. Und deswegen hier sind wir sehr interessiert, dass wir die Wege vereinheitlichen. Was man sonst noch?
Hast du ein praktisches Beispiel, wo rot so ist und rot so? Also schwer und leicht oder leichter?
Ich kann es jetzt nicht so genau runterbrechen auf einen einzelnen Weg, aber wie gesagt.
Oder Land? Ist Österreich schwerer als Deutschland?
Also oder Tirol hat grundsätzlich schwere Wege tatsächlich eingeteilt. Und man sieht ja dann, je nachdem, wie die Leute dort in den Bundesländern bewerten, dass praktisch für den Tiroler der Weg immer noch sozusagen leicht ist, während er sozusagen in Vorarlberg und in Salzburg schon schwerer ist. Ja, also das ist auch historisch gewachsen, ist auch beim Klettern so ein bisschen so. Wenn man Elbsteinsand hernimmt, da sind viele Touren ganz schwierig. Die werden aber noch relativ leicht bewertet. Ja, die trauen sich aber Leute, die nicht von dort sind, kaum hin. Ja. Und tatsächlich geht es momentan der Trend in die Richtung, dass man sich auf ein einheitliches System, zum Beispiel, das ist jetzt wieder aus der Praxis, wie dem SAC, also dem Schweizer Alpinen Club, sozusagen annähert, weil das System halt sehr gut und bewährt und auch schon in Vorarlberg angewendet wird. Ja. Also in die Richtung könnte es gehen. Genau. Was machen wir sonst noch? Wir bringen 2-mal pro Jahr die Unfallanalyse für Sommer- und Winterunfälle heraus, Analyse Berg. Wir haben, wenn die Hörer in unsere Website schauen wollen, alpinesicherheit.at, da gibt es einen Blog über Neuigkeiten, auch über wichtige neue Unfälle. Wird diskutiert. Wir haben auch einmal pro Jahr die größte Sportalpinmesse im deutschen Sprachraum in Innsbruck jedes Jahr als Alpinmesse. Und da gibt es dann auch ein Alpinforum, also von Experten für Experten. Letztes Jahr war zum Beispiel das Thema Wandel. Wandel im Sinn von Klimawandel, aber Wandel auch im Sinn von Orientierung. Wir haben zunehmend Unfälle, die darauf zurückzuführen sind, dass Leute Apps folgen. Apps, die irgendeinen Weg im alpinen Gelände anzeigen, eben auch hier sind wir bei der Schwierigkeit, der aber in falscher Schwierigkeit angezeigt wird und die Leute schauen auf die App und gehen den Weg und sind dann plötzlich in einem Gelände, wo sie nicht mehr vor und zurück können.
Woran sollen die sich orientieren? Weil jeder vertraut ja seinem Handy mittlerweile mehr als irgendwas anderem.
Wenn man es jetzt ganz einfach halten will, dann kann man sagen, es gibt die großen alpinen Vereine, ob das jetzt der DAV in Deutschland oder der ÖAV in Österreich ist und andere alpine Vereine, die haben eigene Portale, Online-Portale, also beim Österreichischen Alpenverein des Alpin aktiv zum Beispiel. Ja. Wo man Tourenvorschläge bekommt und die sind auch in der Regel kuratiert. Und wenn man sich da aber jetzt auf seine Standard-Apps, sagen wir mal Komoot, Strava etc., die man im urbanen Raum gut benutzen kann, für den alpinen Raum hernimmt, da sind dann zum Teil Wege eingezeichnet. Das ist jetzt nicht, dass die das nicht gut machen, sondern einfach technisch, wie die arbeiten, diese Apps. Die nehmen sozusagen ganz basic Daten her von Wegen, die, wie gesagt, die aufgelassen sind zum Teil. Ja, die werden nicht mehr sozusagen, die sind nicht mehr offen, aber das wissen die Leute nicht. Die werden halt einfach nicht mehr gegangen und auch nicht mehr saniert. Wir haben ja einen Klimawandel auch noch. Das heißt, da sind dann im Frühjahr, frühen Sommer sind dann Touren da, die man Wege da, die einfach noch nicht sozusagen wieder aufgemacht wurden, weil die Schäden zu groß waren vom Winter beziehungsweise auch nach einem Gewitter im Sommer. Und dann steckt man einfach fest, ja. Und da hat man tatsächlich noch ein schwarzes Loch, weil die Kuratierung dieser Webseiten, vor allem dieser Standard-Webseiten für Sport, nicht jetzt alpine Vereine, einfach nicht funktioniert. Auch da hat das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit ein Projekt und auch schon zwei Prototypen, dass Experten hier Warnungen einspielen können, zum Beispiel, dass das Stahlseil da in dieser Felspassage ist kaputt, man kann nicht gehen oder die Brücke ist zerstört oder da gab es einen Felsrutsch, der Weg ist gesperrt, dass man diese Daten dann auch in diese Portale einspielen können. Hier sind wir erst dabei. Aber ich glaube, ich habe schon zu verstehen gegeben, dass das Problem sehr komplex ist. Und meine Empfehlung jetzt an die Zuhörer und an dich, Bela, ist natürlich nachfragen wie bei den Locals, wie sieht's mit dem Weg aus? Habt ihr was gehört? Beziehungsweise nachfragen auch, wo informiere ich mich? Natürlich bei den Locals, bei der Touristeninfo, wenn man mehr analog unterwegs ist oder eben auf den Websites der großen alpinen Vereine, eben österreichischer, deutscher Alpenverein und auch hier wirklich nochmal die Locals nachfragen, gerade wenn es jetzt längere Touren sind, von denen wir vorher gesprochen haben, ob der Weg schon so machbar ist, weil sonst droht man dort stecken zu bleiben. Und gerade in Zeiten von Klimawandel geht es so schnell, dass auch die aktuellsten Karten, die man zur Hand ziehen kann, nach 2-3 Jahren total veraltet sind. Gerade am Gletscher, das ist katastrophal. Also da kommt man mit dem Aktualisieren nicht mehr nach. Da bleiben nur mehr digitale neue Lösungen, die es nicht mehr gibt.
Das will ich jetzt auch mal gerne aktiv nachfragen, weil das scheint sich ja wirklich zu bewegen. Du erwähnst es sehr häufig, den Klimawandel. Welche Auswirkungen siehst du als Mensch, der viel in den Alpen unterwegs ist? Und jemand, der auch natürlich, das haben wir gar nicht erwähnt, da brauchen wir einen zweiten Podcast zu, sehr viel international tätig war. Du warst ja von Sydney, Thailand, London schon an vielen Stellen tätig, hast dich da überall weitergebildet, Expertise reingebracht, auch ganz viele interessante Sachen gemacht. Also, aber jemand, der tatsächlich weit über diesen besonderen Tellerrand hinausblickt, würde mich doch interessieren, wie nimmst du in den Bergen den Klimawandel da? Wie zeigt er sich dir?
Der Klimawandel ist sicher eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Genau, auch hier wieder sollten wir viel in die Prävention stecken, dass es möglichst nicht so stark sozusagen verändert sich das Wetter. Wetter ist ja kurzzeitig, Klima ist sozusagen über Jahre, Jahrzehnte und länger. Und hier sollten wir sozusagen viel in die Prävention stecken. Also ich breche eine Lanze sozusagen in die Richtung. Was passiert da? Was passiert beim Klimawandel? Also tatsächlich ist es so, dass man im alpinen Raum den Klimawandel viel stärker spürt als wir in einer Stadt. Ja, ob es jetzt in einer Stadt, sagen wir mal in München, oder in Hamburg 3-5 Grad wärmer ist, bedeutet einfach, dass ich vielleicht länger schwimmen kann, früher schwimmen gehe und länger noch im Herbst schwimmen kann. Das ist eigentlich ganz lässig. Und dann ist es vielleicht auch noch trockener. Das heißt, in vielen Gegenden, wenn es nicht zu trocken ist, gerade im urbanen Raum, wo viele Menschen sitzen, auch viele Wähler sitzen, auch viele Konsumenten sitzen, CO2-Produzenten sitzen, da ist der Klimawandel in der Regel nicht so übel. Ja, gerade in unseren beiden Granden ganz okay. Aber wenn man jetzt sozusagen in Gegenden hingeht, wo Permafrost ein Thema ist, ja, also sagen wir mal 2500, 3000, 2800 Meter plus bei uns oder Svalbard, Spitzbergen, Grönland, also im Polarmeer oder Antarktis oder große Gebirge, auch Himalaya, auch andere große Gebirge, da ist es dramatisch. Also es ist wirklich so dramatisch, weil durch diese Wetter, also sozusagen Temperaturanstiege, die im alpinen Raum im Regel doppelt und mehr so hoch sind wie in wassernahen Gebieten oder weltweit, ja. Also wenn wir jetzt sagen, jetzt weltweit haben wir erstmals diese 1,5 Grad letztes Jahr mit 1,6 Grad überschritten weltweit, ja, die wir eigentlich erst bis Jahrhundertende erreichen wollten im mehrjährigen Schnitt, dann ist es so, dass wir jetzt schon im Alpenraum 3-4 Grad plus haben und davon ausgehen können, dass es in den nächsten Jahrzehnten nochmal ein paar Grad hochgeht. Also die Gletscher werden mit Sicherheit verschwinden in den Alpen. Also es ist gar kein Thema. Die 0-Grad-Grenze liegt zum Teil jetzt schon höher als der höchste Gletscher in Europa, der Mont Blanc mit 4,9. Und also auch am Himalaya, da schmilzt bis auf über 7000 Meter hoch. Ja, das heißt, das ist das eine. Also Eis verschwindet. Eis hält auch nicht im Permafrost zusammen. Das heißt, viele Touren, die es früher gab, gerade im Mont Blanc-Gebiet, die existieren nicht mehr. Die kannst nicht mehr gehen. Also da gibt es keinen Zustieg mehr, weil beziehungsweise müsstest du über Schotter hochgehen an irgendwelche Felswände. Also kommst nicht mehr ran. Felswände sind zum Teil weggebrochen. Das hört man ja auch immer wieder, mehrfach pro Jahr passieren jetzt solche Sachen. Und jetzt gerade für den normalen Wanderer ist es tatsächlich so, auch wenn ich nur wandern gehe, das Klima wird dadurch, dass mehr Hitze in der Atmosphäre ist, ist auch sozusagen mehr Verdunstung da, dann sozusagen der Aufbau von Unwettern verstärkt. Zum Teil ist es dann so, das geht dann schon mehr sehr in das Klima jetzt rein. Die Jetströme verschieben sich. Die Jetströme sind zum Teil instabiler. Das heißt, ich habe längere Trockenzeitperioden, längere Feuchtzeitperioden. Das heißt, die Wetter werden zum Teil stabiler. Das haben wir jetzt schon gemerkt im Alpenraum. Längere Schönwetterperioden, aber auch längere Schlechtwetterperioden mit dramatischen Überschwemmungen. Aregebirge zum Beispiel vor ein paar Jahren, aber auch kleinflächiger. Letztes Jahr in der Nähe von Wien dramatische Überschwemmungen, großflächige, auch in Südösterreich große Überschwemmungen, weil einfach diese Wetterzelten, ob sozusagen gerade jetzt mit Regen, einfach viel länger stehen bleiben, weil die nicht abtransportiert werden und dann dort eben zu dramatischen Überschwemmungen führen. Aber auch kurzzeitig kann es zu viel stärkeren, sozusagen stärkeren Wetterereignissen kommen, die dann auch wieder die Alpinsportler überwältigen. Ja, und auch hier kann ich nur wirklich daran appellieren, schauen Sie sich das Wetter an, sozusagen was ansteht, nicht nur am Vortag, sondern auch am nächsten Tag nochmal morgens bei der Tourenplanung, gerade wenn es längere Touren sind. Zum Teil hat man ja schlechte Wetterzugangsmöglichkeiten, wenn es abgelegen ist. Aber große Touren machen ohne Wetter, ohne das Wetter angeschaut zu haben, das kann wirklich katastrophal enden. Also Wetter ist wirklich ein großes Problem. Andererseits gibt es manche Hütten, die haben kein Trinkwasser mehr. Bei anderen Hütten, die müssen zusperren. Berg oben, bei anderen Hütten bricht der Grund drunter weg. Die werden dann abgebaut. Also es ist schon dramatisch. Also am Berg merkt man das wirklich, was da vor sich geht.
Ich sehe das in Zermatt. Da ist ein Lift gebaut, quasi ins Eis. Das ist ein Sessellift, der fast hoch geht, also so vors kleine Matterhorn, ist der letzte Sessellift da oben. Und da gibt es schon Probleme, weil natürlich das Eis jetzt nicht mehr so stabil ist. Es ist in den Gletscher hinein gemeißelt, im Grunde diese Tragekonstruktion für den Sessellift. Und die fangen schon an, sich so ein bisschen zu bewegen. Wenn das weitergeht, dann kann man die nicht mehr nutzen. Wenn du abschließend, und wir machen einen zweiten, weil es ist großartig, weil deine ganzen Scientific-Forschungen und Ergebnisse, die müssen wir unbedingt auch hier besprechen. Aber wenn wir mal eng am Berg bleiben und du mit deiner großen Expertise und als Präsident des Kuratoriums für alpine Sicherheit noch dazu, wenn du den unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht darüber denken, in die Berge zu fahren, zum Winter hin, aber vielleicht auch im nächsten Sommer schon ihre Reise planen, den einen Rat geben würdest, welcher wäre das?
Also Alpinsport ist gesund. Alpinsport und die Dosis macht das Gift aus. Also man sollte wirklich sozusagen wohl dosiert, sich kennend, mit den Touren sozusagen in zunehmendem Maß sich exponieren. Und am besten sollte es, du hast es vorher angesprochen, eine Woche sozusagen im Winter zum Beispiel Sport machen, sollte man eigentlich das ganze Jahr über ein gewisses Maß an Sport betreiben, zeigen auch die Studien, um sich fit zu halten, 2-3 Mal die Woche, gesunder Schlaf, Alkohol und in ganz großen Maßen zurückhaltend sein, rauchen am besten gar nicht, beim Essen aufpassen. Dann hat man eigentlich eine Gesundheit rund ums Jahr und kann dann den Berg optimal genießen.
Dr. Peter Pahl, ich danke ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Danke vielmals.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.